Nachhaltig, innovativ, aufgeschlossen. Der Podcast der Kieler Wirtschaftsförderung zur Digitalen Woche Kiel. Im Rahmen der Digitalen Woche Kiel sprechen wir mit Menschen, die eine besondere Haltung und einen Bezug zu Kiel haben, die über eine andere, eine nachhaltigere Lebens- und Wirtschaftsweise nachdenken und darüber, wie Innovation und Technologien helfen können, nachhaltiger zu werden. Wie sehen der Oberbürgermeister, die Aufsichtsrätin und Galeristin, die Präsidenten der Fachhochschule, der Kunsthochschule und des Instituts für Weltwirtschaft, die Reederin oder der Vorstand der Stiftung Drachensee die Entwicklung Kiels? Michael Pachmeier und Andreas Horchler sprechen mit Kielerinnen, Kielern und Wahlkielern im Podcast zur Digitalen Woche Kiel.
Moin und guten Morgen zu einer neuen Folge unseres Morning-Podcasts und zu einem neuen Tag auf der Digitalen Woche in Kiel. Und heute mit Arne Zerbst, dem Präsidenten der Mothesius Kunsthochschule in Kiel. Guten Morgen.
Moin.
Herr Zerbst, die Corona-Krise ist ja in aller Munde und wir sind ja noch mittendrin. Wie sehr hat das für Sie kulturell gesehen paar Besonderheiten oder paar Nachteile mit sich gebracht, die Sie vermissen, was Begegnungen, Veranstaltungen anbelangt? Fehlt Ihnen das?
Ja, natürlich. Also das ist einmal natürlich die rein private Seite, dass solche Dinge gerade zu Anfang gefehlt haben, dass man speziell, wenn wir uns erinnern, das ist ja schon fast ein Erinnern, so lange ist das Ganze, was auf uns lastet, dass man gerade zu Älteren eben Abstand gehalten hat. Und dann geht es sofort in eine berufliche Seite. Also für uns an der Kunsthochschule ist das natürlich ein ganz massiver Entzug unserer ästhetischen Grundversorgung. Und das, was für die Hochschule gilt, gilt natürlich auch für mich. Wenn man keine Kunstwerke mehr sieht, nicht mehr in der Nähe von gestalteten Objekten miteinander sprechen kann, dann fehlt einem eine ganze Menge.
Fällt uns das jetzt mehr auf in der Krise, dass uns Kunst fehlt, als vorher?
Ich glaube schon. Also es gibt ja so eine Geschichte, dass man, wenn man da mal zurückguckt, wo so ein Begriff wie Ästhetik herkommt, Ästhesis, sinnliche Wahrnehmung, dann ist das eben etwas, was tatsächlich so ein Grundbedürfnis von uns ist. Also etwas, was wir eigentlich immer brauchen, aber da wir es meistens kriegen, fällt es uns nicht auf. Mhm. Also mir persönlich geht es auch so, wenn ich eine ganz lange Zeit habe, was glücklicherweise nicht so oft ist, dass ich nicht mehr in ein Museum konnte, nicht mehr in eine Galerie gehen konnte, dann merke ich, dass irgendwas fehlt. Und dann überlegt man, woran könnte das liegen? Und dann ist es genau das, dass man auf so etwas kommt. Also es geht im Übrigen natürlich auch mit Musik so, mit Konzerten. Und wir haben ja da in unserer Sinnesausstattung doch eine ganze Menge, was nur sozusagen live und in Farbe funktioniert. Also ich kann die tollste HiFi-Stereoanlage, wo wir jetzt gerade dabei sind, hier etwas übers Radio zu verbreiten, fällt das ja auch nochmal auf. Das ist ja immer eine Qualität, die kann super hoch und ganz großartig sein, HiFi, High-End. Aber ein Live-Konzert führt dazu, dass man das eigentlich nachher gar nichts mehr aus der Konserve hören will, weil es eben noch toller, noch sozusagen besser geht es nicht. Und dieses besser geht es nicht, das ist so ein Punkt, der uns bei jeder sinnlichen Wahrnehmung fehlt. Und das haben wir eben gemerkt durch Corona, dass damit was angegriffen ist, was wir sonst immer selbstverständlich haben. Wenn man es mal kleiner runterbricht, wenn Sie in Ihrem Haus einen Wasserrohrbruch haben, dann merken plötzlich alle Parteien, die daran hängen, dass es ein ziemliches Privileg ist, frisches Wasser zu haben.
Schauen wir mal den exakt gegenüberliegenden Pol an. Nach einem halben Jahr Corona, gibt es aus Ihrer Sicht, wenn wir über die Ästhetik sprechen, schon eine Corona-Ästhetik, ein Bildersturm, eine Ikonografie? Mit was wird Corona in die Geschichte eingehen? Ist es die eingeschränkte Mimik von Millionen Menschen mit Masken oder welche Bilder werden wir da mitnehmen?
Ich glaube, das ist tatsächlich zu früh. Wir stecken ja im Grunde noch mittendrin, das zu verarbeiten. Und ich glaube auch, dass das, was Sie gesagt haben, dass so diese Verbrecher, die wir selber im Spiegel immer sind, wo wir uns dann etwas verwundern, wie wir aussehen oder ganz interessant ja auch, wenn wir Leuten begegnen, dann setzt man sich und kann die Maske abziehen und dann merkt man eben, wie viel fehlt, wenn die Maske ein Gesicht verdeckt, was man noch nicht kennt. Das ist ja vielleicht, also ich schweife ein bisschen ab, aber das ist ja auch ein wahnsinnig interessanter Punkt bei Corona, dass wir Dinge plötzlich genauer wahrnehmen und in diesem Entzug eigentlich auch eine Verfeinerung der Sinne haben. Aber was wirklich als Paradigma Coronas vorkommt, das weiß ich nicht. Es gab eine schöne Karikatur, die eine Sache gezeigt hat in den ersten Wochen. Auch das ist glücklicherweise nicht mehr das riesige Problem, dass sozusagen der Gollum aus Herrn der Ringe gezeigt war. Und sein Schatz war natürlich eine Rolle Klopapier.
Mein Schatz, genau. Ich erinnere mich sehr gut an die filmische Auffassung dessen, genau.
Aber wie empfanden Sie denn diese spontanen Gesänge, die auf den Balkonen, vor allem in Italien, aber sogar auch in meiner Heimatstadt in Frankfurt, in den ersten Tagen des Lockdowns zu hören waren, die jetzt auch wieder verstummt sind, ehrlicherweise? Wie würden Sie das einordnen in so einer Krisensituation?
Denn das waren wirklich tolle und großartige Zeichen gegen diesen Entzug. Ich bleibe mal bei dem Wort. Sondern das hat was Neues gebracht. Das hat ja auch eine ganz neue, also vieles und das meiste ist natürlich negativ zu betrachten, aber sowas wie einen gesellschaftlichen Zusammenhalt, jedenfalls gerade in diesen ersten Wochen, also jetzt müssen wir da schon wieder anders drüber nachdenken, was eigentlich in der Gesellschaft passiert. Aber zu Anfang war es doch großartig, dass sich spontan auch bei uns in der Gegend haben sich spontan gerade junge Leute zusammengefunden, die von sich aus dann gesagt haben, wir wissen, da wohnen ein paar ältere Leute, fragen wir doch mal an, ob wir denen was bringen dürfen. Ich kenne auch Ältere, die gesagt haben, hey, ich bin doch noch so rüstig, dass ich gerne auch wenigstens mal zum Einkaufen rauskomme. Und jetzt fragen mich alle, ob mir geholfen werden kann. Also ein bisschen so dieses Phänomen, die ältere Dame wurde über die Straße gebracht und sagt nachher, ja, ich wollte aber gar nicht rüber.
Aber die Solidarität ist noch keine völlig vergessene Größe.
Oder hat es abgenommen wieder? Was glaubst ja. du? Hat das abgenommen, die Solidarität? Wenn ich so diese Partys sehe, auch an der Kieler Förde, die viele Menschen, ja, manche tragen...
Keine anderthalb Meter Abstand?
Nee, manche tragen die Nasenmaske, aber es ist schon so ein bisschen wieder, wir wollen eigentlich die Zeit vor Corona wieder haben, uns geht es doch eigentlich gut.
Das denke ich auch, dass es durchaus ein Problem gibt, dass Teile der Gesellschaft sich ausklinken, das nicht mehr wahrhaben wollen und eben diese Verantwortung, die wir alle tragen, nicht zu tragen bereit sind. Und das ist in der Tat ein größeres Problem. Wir haben das ja leider weltweit. Wir haben ja nicht nur eine Klimakrise, was die Umwelt angeht, sondern leider auch eine Klimakrise der aggressiven Kommunikation. Und ich glaube, das ist auch eine ganz große Herausforderung in Corona, auch gerade wenn wir mit digitalen Mitteln kommunizieren, dass wir diese Art der Kommunikation einfach mal überdenken müssen und dass wir da Formen finden müssen, in denen wir eben auch neue positive gesellschaftliche Beziehungen knüpfen und uns nicht nur noch in von einem tiefen Graben gespaltene Teile der Gesellschaft auseinanderdividieren.
Das werden wir bestimmt gleich vertiefen noch und auch, welche Rolle die Kunst spielt in diesem Kontext. Aber ich möchte einen Gedanken nicht vergessen, weil er mich wirklich interessiert. Sie haben erwähnt, dass da Hilfestellung und Solidarität in Kiel stattgefunden hat und in Norddeutschland. Die Norddeutschen gelten ja eher als so ein bisschen zurückhaltend. Deshalb möchte ich es gerne wissen. Aber auch glücklich. Ist auf den Balkonen von Kiel auch gesungen worden am Anfang der Corona-Krise?
Nicht bei uns in der Gegend, aber es ist gesungen worden, ja. Wunderbar. Mir wurde das mehrfach aus verschiedenen, also von verschiedenen Personen mitgeteilt.
Dialogfähigkeit hatten wir ja gerade angesprochen. Wie gewinnen wir als Gesellschaft Dialogfähigkeit zurück?
Dialog hat ja sehr viel damit zu tun, dass wir nicht miteinander sprechen, sondern als erstes, dass wir auch aufeinander hören. Und dieses Hören können ist, glaube ich, etwas, was eingeübt werden muss und eingeübt werden kann, wieder. Ich habe das Gefühl, dass wir eine Gesellschaft sind, wo alle, vor allen Dingen ich rufen, aber keiner sich darum kümmert, gehört zu werden. Also es, alle wollen zu allem mitreden, aber wer ist eigentlich derjenige, der zuhört? Und da müssen wir vielleicht oder sollten wir uns bemühen, wieder in ein Gleichgewicht zu kommen.
Ich glaube, ein Podcast ist dafür eine ganz gute Angelegenheit, denn da muss man ja eine Strecke von 30, 40 Minuten, manchmal viel länger sogar, einfach hören.
Ja, und Sie sagten ja gerade, dass Sie schon auch wahrnehmen, dass es zunehmend zu einer aggressiven Kommunikation kommt. Und ich habe festgestellt in meinem Umfeld, dass gerade bei dem Thema Podcast, was ja früher Radio auch war, dass es vielen meiner Freunde und Bekannten echt schwer fällt, sich 30 oder 35 Minuten zu konzentrieren auf eine Sache, weil man halt bei einem Podcast halt nicht noch drei Dinge nebenbei machen kann, weil man nämlich dann nicht mehr mitbekommt, was in dem Gespräch dieser, in dem Fall jetzt hier drei Menschen, passiert. Geht Ihnen das genauso, dass Zuhören eine Intensität hat, die wir wieder erlernen müssen?
Also ich beobachte das. Ich persönlich bin ein großer Freund davon. Ich habe schon, also als man noch Radio gehört hat, ich bin Jahrgang 71 und habe das sehr viel getan, gab es beim NDR so einen schönen täglichen Radiofeuilleton. Und das ging auch eine halbe Stunde. Und das fand ich immer ziemlich großartig oder auch am Morgen vorgelesen, am Abend vorgelesen. Das ist ja gleichzeitig eine Kultur, gerade des Radios, die glücklicherweise auch nie ganz weggegangen ist. Und das ist natürlich durch die neuen Techniken sogar großartiger geworden. Also wenn Sie wollen, können Sie jetzt eben, so wie Sie den Serienmarathon streamen können, können Sie jetzt den Serienmarathon eben auch hören. Und das geht ja bis zu diesem Riesenprojekt Thomas Pynchon, die Enden der Parabeln. Das war ja ein richtiger Wahnsinn. Ja. Da wurde alles aufgeboten, was man machen kann, technisch, aber auch die Stimmen, die da beteiligt waren. Und das ist schon ziemlich großartig, dass das im, also wenn wir schon so ein bisschen historisch sprechen, eine alte Kulturtechnik, die aber nie richtig abgeschafft wurde. Und Sie haben schon recht, dass das etwas ist, was einübt ins Hören und nicht darauf, immer wieder selber was zu sagen.
Also wirklich den Atem auch zu entwickeln. Und übrigens die ganzen großen Formen, Hörspiel, Feature und so weiter, gibt es natürlich im Radio nach wie vor. Und die parallele Welt ist, die ergänzende Welt, ist der Podcast, der etwas leichtfüßiger daherkommt und etwas vielleicht plaudernder daherkommt, aber mit nicht weniger Erkenntnissen, würde ich mal unterstellen. Insofern, gerade wenn wir über Kiel sprechen und über die digitale Woche Kiel und bei Ihnen an der Hochschule selbstverständlich Digitalisierung, wie überall sonst im Leben, auch eine große Rolle spielt. Aber erzählen Sie uns ein wenig über die kulturelle Ausprägung dessen, wie die Studierenden eben sich der Digitalisierung annehmen.
Wenn es darum geht, sich zu fragen, wie die einzelnen Hochschultypen auch mit der Digitalisierung umgehen, dann haben wir jetzt alle ja ein weitgehend digitales Sommersemester gehabt. Das heißt, wir können schon mit ein bisschen Abstand jetzt in der vorlesungsfreien Zeit da drauf schauen. Und ich bin ehrlich gesagt ziemlich begeistert, wie das bei uns gelungen ist. Es gibt natürlich diejenigen, die ohnehin ganz nah da dran sind und immer so gearbeitet haben. Das sind dann Studiengänge, die sich jetzt erkundigt haben in, das sind Studiengänge, die sich jetzt erkundigt haben, wie man bestimmte Tools, die zur Verfügung stehen, noch selber umschreiben kann, damit man besser zusammenarbeiten kann. Dann gibt es Anrufe in Washington bei den Entwicklern dieser Programme. Also das gibt es, was sozusagen auf einem wahnsinnig hohen Niveau nochmal auf die Spitze getrieben wird. Und dann gibt es eben auch diejenigen, wo man gesagt hat, na, ob das überhaupt jemand ist, der sowas stark einsetzt. Und auch da hat es funktioniert. Also die digitale Lehre, einmal mit Videokonferenzen, mit Videotools und dann auch die Verbindung über diese Videotools entsprechende Lehrmaterialien weiterzugeben, gemeinsam zu besprechen und auch gemeinsam zu bearbeiten. Das hat natürlich nicht immer perfekt geklappt. aber doch weitestgehend. Was alle zurückgemeldet haben, dass es wahnsinnig anstrengend war. Mhm. Also die Vorbereitung, aber auch dieses sehr konzentrierte Arbeiten, wenn man sich gegenseitig sieht, ist schon was sehr Spezielles. Und es fehlt eben auch da ein direkter Austausch. Also was ganz Besonderes ist einfach, dass sie sich nach einem Seminar nochmal mit einer Kommilitonin, einem Kommiliton auf einen Kaffee verabreden und das Ganze durchsprechen.
Genau.
Also es gibt eben auch diese realen intellektuellen Begegnungen. Und das ist schon was, was an Hochschulen fehlt und an unserer ganz besonders, weil wir uns natürlich über das unterhalten, was auch direkt vorliegt. Und man muss schon sagen, dass bei allem Positiven es einfach immer eine Notfallvirtualität ist. Also mit so ein bisschen Augenzwinkern eine Zeit der Verflachung. Der Bildschirm ist eben keine Welt. Und insofern geht es eben nicht zuerst darum, dass irgendwas nur funktioniert. Wir vermitteln ja auch kein fertiges Wissen an der Kunsthochschule, sondern wir wollen vor allen Dingen neue Denkformate und Gestaltungsformate entwickeln.
Das finde ich einen ganz denkwürdigen Satz. Der Bildschirm ist keine Welt. Das gefällt mir.
Ja, und auch die Art und Weise, wie Sie jetzt gerade angefangen haben, darüber nachzuerzählen, was Ihre ursächliche Aufgabe ist, nämlich neues Wissen auch zu entwickeln. Geht es Ihnen nicht genauso auch als Wissenschaftler wie mir, dass ich das Gefühl habe in den letzten 6 Monaten, dass auch Wissenschaft auch in der gesellschaftlichen Wahrnehmung wieder eine ganz andere Bedeutung bekommen hat, einen ganz anderen Stellenwert. Auf einmal werden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von ganz unterschiedlichsten Professionen um ihren Rat gefragt, um ihr Wissen gefragt. Also sie haben so ein, eine Bedeutung bekommen oder eine Wahrnehmung bekommen, die gerade in der öffentlichen Wahrnehmung, die jahrelang so gar nicht existent war. Ist das eine richtige Beobachtung?
Gar nicht existent, vielleicht nicht, aber das war in der Tat ein riesiger Schub. Also ich kann mich noch erinnern, das war wie so ein Erweckungserlebnis. Tagesschau, erste Meldung, was hat die Leopoldina empfohlen?
Mhm. Wann gab es das schon mal, genau.
Mhm. Ja, das gab es noch nie. Mhm. Und sozusagen auch die Akademien der Wissenschaften sind ja nun eigentlich eher sehr ehrwürdige, aber auch in dieser Ehrwürdigkeit erstarrte Institutionen, über die dann nicht, und das sind sie, also in der Wahrnehmung, wirklich erstarrt sind sie eben nicht. Und das haben wir gemerkt, wie wichtig und wie großartig Wissenschaft ist. Da will ich gar keine Namen nennen, die sowieso immer genannt werden. Das Spannende ist in der Tat das, was Sie gesagt haben, dass Wissenschaft an sich diese hohe Bedeutung hat. Und dass wir alle auch gut daran tun, eben uns, wenn wir das nicht kennen, ein bisschen einzuüben in diese Offenheit auch der Diskussion. Es ist eben nicht wahr oder falsch, gut oder schlecht, sondern es ist oft etwas dazwischen, ein Meson. Und dieses Mittlere hat durchaus eine spannende Komponente, weil wir auch da eben lernen, wir müssen miteinander sprechen, wir müssen aufeinander hören, um ein gutes Ergebnis zu erzielen. Insofern eine urdemokratische Fragestellung. Wenn wir dann aber was gefunden haben, dann ist es natürlich wirklich genau das und dann kann man auch nicht mit Fake News irgendwie dagegen gehen. Also wir haben ja gerade diese unsägliche Diskussion um Maskenpflicht und das ist dann tatsächlich von Warte der Wissenschaft aus, von Warte der Hochschulen aus relativ schwer zu ertragen.
Darf ich den Ball mal kurz zurückspielen? Inwiefern hat Wissenschaft da auch eine Verantwortung und namentlich die Philosophie? Also denn wir reden natürlich im Moment sehr stark über Epidemiologen und die Ärzteschaft, die Naturwissenschaftler, aber die Welterklärer, da gibt es ein paar berufene Münder, die gerne in den Medien auftreten, aber das sind ja eben nur ganz, ganz wenige. Und ich glaube, dass Philosophie mehr eigentlich beizutragen hat und mehr zu sagen hat. Wie sehen Sie das?
Das ist ein weites Feld. In jedem Fall gebe ich Ihnen recht, dass wir ohnehin das Problem haben, dass dieses Paradigma philosophischer Fragestellungen weit zurückgedrängt wurde. Also gehen wir ein paar Jahrzehnte zurück, da hat natürlich jeder den neuen, also es sind jetzt schon einige Jahrzehnte, nicht nur ein paar, Adorno hat man dann natürlich auch das neue Buch gelesen. Ging das noch ein bisschen weiter, aber dann hat irgendwann die Philosophie sich doch sehr, sehr stark spezialisiert. Die analytische Philosophie wurde stärker, das heißt gesellschaftsrelevante hermeneutische Fragestellungen gingen ein bisschen zurück. Ist jetzt eine längere Analyse an sich nötig, aber der wesentliche Punkt in der Diskussion ist ja, warum die Philosophie eigentlich keine so starke Rolle mehr spielt. Und ich denke schon, dass es gut wäre, dass aus der Philosophie wieder Stimmen kommen, die eben nicht populistisch sind und auch nicht unbedingt populär, aber die relativ klar die Anliegen der Philosophie und die Sichtweisen der Philosophie deutlich macht.
Und sich nicht, auf Wissenschaftstheorie und Logik beschränken wollen.
Es hat aber auch viel damit zu tun, glaube ich, dass wir in so einer Krise natürlich auch mit viel Unsicherheit zu tun haben und Erklärungsmuster brauchen oder nach Orientierung suchen. Und da glaube ich schon, dass auch Philosophie Orientierung geben kann durch Erklärung, oder?
Ja, in jedem Fall. Also das ist ja als älteste Wissenschaft, wenn man so will, auch die Mutter aller Fragen. Und ich glaube auch, dass Philosophie an dieser Stelle diese große Nähe zur Kunst hat, auch zur Gestaltung, dass man eben zuallererst nicht die richtigen Antworten hat, sondern die richtigen Fragen stellt. Und das wären eben auch große Überlegungen, wenn wir jetzt fragen, was können wir eigentlich tun? Und das, was wir tun können, ist ja, dass wir die Chance in einer Krise sehen und sagen, wir nutzen sie für einen gesellschaftlichen Neubeginn. Wenn man will, ist Corona ja sowas wie das Symbol eines längst stattfindenden Strukturwandels unserer Gesellschaft.
Ja. Und das sokratische Voranschreiten und durch Fragen.
Aber auch das Offenlegen von irrsinnigen Fehlentwicklungen. Ja? Ja. Also Corona natürlich hat ja viele Sachen zutage getragen, die wir vorher so ein bisschen unter der Oberfläche gesehen haben. Aber jetzt werden sie halt offensichtlich. Und jetzt ist vielleicht auch dann die Notwendigkeit nochmal viel klarer uns allen vor Augen, dass Dinge radikal verändert werden müssen.
Solche grundlegenden Fragen, wie wollen wir leben, jetzt überhaupt einmal gestellt und vor allen Dingen einmal wieder grundsätzlich gestellt werden können. Das wäre Ihr Punkt mit der Philosophie, die vielleicht auch gerade eine Expertin für Grundsätzlichkeit ist. Und vielleicht kann man da ja auch Krisis rückübersetzen und sagen, das ist eben eine Entscheidung, das ist ein Wendepunkt. Und so eine Wende will eben auch bedacht, aber auch gestaltet sein. Das wäre dann wieder so ein Teil der Kunsthochschule. Und wir könnten eben eine ganze Menge dazu beitragen, dieses Bedenken und Gestalten des Neuen mit zu übernehmen.
Was wäre denn die Rolle von der Mothesius Kunsthochschule? Auch für eine Stadtgesellschaft in Kiel und die Veränderungen in Kiel, 2042 ist ja so ein ganz prägnantes Datum. Dann werden Sie 800 Jahre alt. Und da geht es darum, auch als Innovationsgesellschaft sich ja auch vielleicht neu auszurichten, den Strukturwandel hier dann 20 Jahre weitergedacht, ja, erfolgreich auch gestaltet zu haben in der Rückblick. Was könnte da die Rolle Ihrer Kunsthochschule und auch von Ihnen selber sein?
Ja, ich glaube, wir sollten uns natürlich nicht überschätzen. Dennoch denke ich schon, dass wir mithelfen können, dieses Hamsterrad des Größer, Schneller, Stärker auch anzuhalten. Und dass wir vor allen Dingen daran mitarbeiten können, so ein großes Thema wie Nachhaltigkeit, das große Thema Qualität öffentlicher Güter zu verbessern. Also das heißt, unsere Mittel einsetzen, um über Kultur und Bildung neu nachzudenken, über Gesundheit und Verkehr. Das scheinen mir doch vier ganz entscheidende Punkte zu sein, um eine Gesellschaft im Positiven voranzubringen.
Und Kunst kann da ja so ein Vorschein sein, soll es ja auch. Sie haben ein großes Projekt, Ausstellungsprojekt Maßnahme mit 5 Teams, die gemeinsam Ausstellungen in der ganzen Stadt zeigen. Und die sich natürlich mit der Gegenwart, mit dieser Gegenwart heute auseinandersetzen und das in Kiel, spannendes Projekt. Wie innovativ ist das? Wie sehr wirkt das in die Stadtgesellschaft in Kiel hinein?
Also ich mache die Erfahrung jetzt seit einigen Jahren, seit ich hier bin, dass wir immer stärker in die Stadtgesellschaft hineinwirken, immer stärker wahrgenommen werden und dass sich das auch immer stärker ergibt, dass wir vielleicht nicht nur versuchen, von uns aus einseitig zu wirken, sondern dass die Stadt das auch immer stärker zu schätzen weiß und merkt, dass etwas passiert und dass diese Interventionen, die gerade das Projekt, was Sie jetzt genannt haben, dass gerade Gedanken, Ideen, die auch in Gegenständen einfach da sind, also wieder unser altes Thema, so eine sinnliche Gewissheit von einer Sache, die einfach dasteht und uns irritiert, dass die eben auch diese neuen Gedanken befördert. Und das ist, glaube ich, tatsächlich dieser eine ganz wesentliche Hauptpunkt, wenn Kunst aus einer echten Freiheit entsteht und aus dieser Freiheit heraus in eine Gesellschaft kommt, dann trägt sie auch freiheitsbefördernde Ideen weiter. Und diese Ideen verbinden sich dann natürlich im jeweiligen Betrachter, in der Betrachterin auch mit eigenen Gedanken. Und daraus werden in einem tollen Fall ist Kunst immer etwas, was uns neu ins Nachdenken bringt. Das ist so meine Idee von Kunst, dass wir selber alle ein ganz bisschen dadurch verändert werden. Das ist der eine Punkt. Und unter den Zeichen der Pandemie sind Kunst und Gestaltung natürlich auch immer Einübung in Toleranz, im Aushalten von Ambiguität und Ungewissheit. Und wirklich was Neues hinzustellen, was noch keiner kennt, das können wir ziemlich gut.
Kann denn Kunst auch in der Bewusstmachung verstärkend wirken? Wissen Sie, wenn ich mir die großen Krisen aktuell angucke, die Klimakrise zum Beispiel, wir haben ja kein Erkenntnisproblem. Seit 50 Jahren, seit den 70er Jahren wissen wir um die Auswirkungen unserer Lebens- und Wirtschaftsweise auf das Klima. Wir haben ehrlicherweise auch kein Problem in den Instrumentarien, weil wir eigentlich schon sehr genau wissen, mit welchen Instrumentarien wir eigentlich das Problem auch lösen könnten. Wir tun es halt nicht. Also komme ich eigentlich zu dem Punkt, dass ich sage, haben wir ein Bewusstseinsproblem? Und die Frage ist, kann Kunst und die Fähigkeit um Kunst herum uns dabei helfen, uns Dinge bewusster zu machen, dass wir auch wirklich ins Handeln kommen, um diese Krisen wirklich mal zu lösen?
Ich hoffe sehr. Also ein Punkt ist ja, dass man in der Kunst, aber auch in der Gestaltung, also vergessen wir das Design nicht, man kann ein Bild schaffen, hinter das man nicht mehr zurück kann. Also es gibt dann einfach auch Bilder. Wir haben das ja auch hier mit einem großen Projekt mit der Stadt und den anderen Hochschulen. Ein Projekt, wo man eben sehr gut sieht, dass man hinter das Bild mit seinen Gedanken irgendwann nicht mehr zurück kann, sind die Entwürfe unserer Studierenden zu einer autonomen Fähre über die Förde. Und das ist einfach eine tolle Idee, die die Hochschulen dieser Stadt zusammenbringt, auch andere Partner zusammenbringt, wirklich etwas Neues zu entwickeln, etwas gemeinsam zu entwickeln, was sowohl die Technik hat, aber auch die Gestaltung. Und Gestaltung ist eben mehr als einfach nur an einer Oberfläche rumzubasteln, sondern das ist die grundsätzliche Überlegung, wie etwas Neues in die Welt kommen kann. Und wie gesagt, da sehe ich eine ganz große Möglichkeit, auch eine Verpflichtung der Muthesius Kunsthochschule, dass wir eben versuchen, genau solche Bilder, solche auf einen Schlag überzeugenden Antworten zu geben oder nicht Antworten, sondern eher so Lichtstreifen am Ende des Tunnels anzudeuten, wo man hin könnte. Und wenn man so ein Ideal hat, auf das man sich einigen könnte als Gesellschaft, dann wäre das ja auch was ziemlich Großartiges. Ich meine, warum fahren wir nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln? Weil es nicht besonders attraktiv ist. Sei es jetzt, weil die Dinger nicht oft genug fahren, sei es, weil sie zu dreckig sind. Wenn das cooler wäre, weil es schneller geht und sogar noch eine angenehme ästhetische Erfahrung ist, dann würden wir natürlich fahren. In großen Städten denkt man überhaupt nicht daran, das eigene Auto zu nehmen, weil man mit der S-Bahn viel schneller ist. In so mittelgroßen Städten wie Kiel wird es darauf ankommen, einen wirklich attraktiven Nahverkehr zu gestalten.
Sie sind als Chef einer Kunsthochschule natürlich und Sie haben über Gestaltung gerade gesprochen. Interessanterweise ist ja mehr und mehr populär in der Managementwelt. Also wie gehe ich mit Unternehmen um? Design Thinking. Ja? Insofern sind Sie natürlich als Gestalter von Rang sehr, sehr im Moment gefragt, um genau zu definieren und einen Ausblick zu wagen, wo wollen wir, wo können wir hin als Gesellschaft und gegebenenfalls auch früh zu warnen und zu sagen, ihr Lieben, wir retten die alte Industrie und verspielen damit unseren Planeten, um es mal ganz drastisch auszudrücken.
Ja, da haben Sie einen wichtigen Punkt genannt. Also Sie hatten das ja vorhin schon gesagt, dass wir diese alten Vorstellungen, also es ist wirklich nichts Neues ist, woran wir arbeiten, wenn wir über Klimakrise und Naturkatastrophen sprechen. Also Club of Rome war, glaube ich, 72. Mhm, dann sowas genau. Wie Hans Jonas Prinzip Verantwortung noch vor der Gründung der Grünen, im Grunde das Verantwortungsmanifest für eine vernünftig gestaltete Welt. Und da würde ich tatsächlich sagen, dass die Kunsthochschule ein Ort sein kann, an dem man einfach mal Widerstand entwickelt. Denn ich glaube, dass diese globale Dynamik von Ökonomie und Technologie einen starken Widerstand sehr gut gebrauchen kann. Also innehalten, beobachten und eingreifen, statt mitlaufen, wegschauen und nachplappern.
Um dieses Mandat wahrzunehmen, müssen Sie da ein bisschen wegkommen von Elfenbeintürmigkeit, die Ihnen mit Sicherheit ja nachgesagt, angedichtet wird oder die auch einen wahren Kern oder einen wahren Rand hat eventuell?
Ja, wahrer Rand ist vielleicht ein ganz schöner Begriff. Natürlich gibt es Sachen, die man nicht auf Anhieb versteht. Und wir brauchen auch immer mal wieder den Hortus Conclusus, einen abgeschiedenen Ort, um eben frei nachdenken zu können, auch mal spinnen zu können, mal gegen die Wand zu laufen. Dann aber wieder aufzustehen und etwas zu präsentieren, was auch die Gesellschaft angeht. Und dann zeigen wir uns ja. Also ich habe nicht das Gefühl, dass wir das zu wenig machen, sondern eher, dass dann eben wieder eine Sache des Hörens, des Sehens, dass wir vielleicht nicht bei allen Dingen mitgedacht werden. Und dass man dann auch sagen sollte, Mensch, wir haben eine Kunsthochschule in Schleswig-Holstein, vielleicht können wir sie mit einbinden, vielleicht gibt es da genau diese neuen Impulse. Also wir sind grundsätzlich ja nicht nur in Schleswig-Holstein immer noch auf die gerade genannte Ökonomie und Technologie versessen, auf der wir uns dann, also ich meine, mit welcher riesen Selbstverständlichkeit haben wir gesagt, jetzt muss die Wirtschaft gerettet werden. Kein Mensch hat zu Anfang gefragt, ob das überhaupt sinnvoll ist. Also jetzt fangen diese Diskussionen an. Also was soll denn überhaupt gerettet werden? Ist alles, haben wir wirklich auf all diese Dinge, die wir konsumieren, einen ewigen Anspruch? Oder müssen wir vielleicht auch verzichten? Dann wird schon wieder gesagt, nein, keine Verzichtsdebatte. Warum eigentlich nicht? Also jeder, der eine Diät macht, macht ständig einen Verzicht. Jeder, der ins Fitnessstudio geht, macht das ja auch nicht, weil es so lustig ist, sondern weil es für besondere Sachen einfach auch besondere Anstrengungen bedarf. Und das ist vielleicht so ein Punkt. Eine Anstrengung hat ja auch eine Belohnung. Und diese Belohnung, dass wir unsere Welt für uns und die Kinder, das klingt jetzt alles furchtbar pathetisch, aber dass wir das erhalten, meine Güte, wenn das kein tolles Ziel ist, weiß ich nicht, welches wir sonst haben könnten.
Tolle Ziele kommen immer mit Pathos. Das ist doch vollkommen in Ordnung. Ich finde, wir sollten uns davor weder dafür schämen noch verstecken davor.
Nee, es ist ganz anders. Ich weiß nicht, wie es den Hörerinnen und Hörern geht, aber mir geht es so, wenn ich jetzt das Gespräch Revue passieren lasse, dass ich mich frage, hey, Sie müssten eigentlich noch in ganz anderen Kontexten wirken und die Fähigkeiten, die wir jetzt hier gerade besprochen haben, die Reflexionsfähigkeit, die Fähigkeit des Gestaltens, des Designs, der Entwicklung von Zukunftsbildern, das müssten Sie ja nicht nur Ihren Studentinnen und Studenten vermitteln, eigentlich müssten Sie in jedes Unternehmen reingehen, Sie müssten in den öffentlichen Sektor reingehen, in die Verwaltungen reingehen und helfen, diese Fähigkeiten wieder zu erlangen, die wir brauchen, um unsere Welt besser zu machen.
Sehr gerne. Wir sind da.
Was müssen Sie tun, um dahin zu kommen? Was brauchen Sie?
Also das eine ist, dass man uns machen lässt. Also eine ganz wesentliche Basis für so ein radikales und experimentelles, risikobereites, neues Nachdenken ist Freiheit. Und die Freiheit brauchen wir auch. Die Freiheit wissen wir übrigens auch zu schätzen. Also es ist uns vollkommen klar, dass sich eine Gesellschaft so etwas wie eine Kunsthochschule leistet. Und wir versuchen eben der Gesellschaft zurückzugeben, dass es sich lohnt, das zu leisten. Weil nur an so einer Stelle kann dieses freie Nachdenken, dieses neue Nachdenken auch wirklich geschehen.
Und das, was Sie zurückzugeben, in der Lage, imstande und willens sind, das muss die Gesellschaft dann natürlich auch nehmen irgendwie. Ne? Herr Zerbst, wir sind am Ende unserer kleinen Podcast-Reihe, haben wir uns darauf geeinigt, dass wir immer ein kleines Satzergänzungsspiel machen. Und
so auch mit Ihnen heute Morgen?
So auch mit Ihnen heute Morgen. Und ich fange einfach mal an.
Bitte, Andreas.
2042 wird Kiel Innovationsmetropole sein, weil
Kunst, Gestaltung und Kultur eine wichtige Rolle in Kiel spielen.
Die Mothesius Kunsthochschule wird entscheidend dazu beitragen, weil
wir anderes Wissen generieren.
Die Philosophie, nicht nur Schelling, kann bei unseren drängenden Fragen zu Epidemien, Klimawandel und digitaler Transformation
auch einen wesentlichen Beitrag leisten. Sogar Schelling.
Ja, sogar jetzt wird es breit und weit, aber über Schelling wollen wir nicht tiefer reden.
Die Kunst im Norden ist
großartig.
Und jetzt wird es ganz einfach oder auch ganz, ganz komplex und ganz schwierig. Ich liebe Kiel, weil
es der ideale Ort ist, um neu nachzudenken. Und wer will schon nach Berlin?
Liebe Kielerinnen und Kieler, was Schöneres für diesen tollen Tag könnt ihr euch doch gar nicht vorstellen. Herr Zerbst, vielen herzlichen Dank.
Das hat Spaß gemacht.
Und das fand ich auch sehr, sehr gerne.
Ich hoffe, dass wir uns ganz, ganz bald wiedersehen. Und
vielleicht reden wir dann sogar über Schelling.
Über Schelling oder wie wir halt diese Welt zu einem besseren Ort gestalten können. Alles Gute. Schönen Tag noch.
Ja, Ihnen auch. Vielen Dank.
Nachhaltig, innovativ, aufgeschlossen. Der Podcast zur digitalen Woche Kiel. Zu Gast war Arne Zerbst, Präsident der Mothesius Kunsthochschule. In der nächsten Ausgabe sprechen wir mit Alexander Orth, Education Hacker und Innovation Hub Manager des Open Campus sowie Co-Founder des Vatikan Festivals.